Liebe Geschwister, was zählt? Was hat Gewicht? Wir werden merken, dass im Predigtext für heute diese Frage eine wichtige Rolle spielt. Über Geld spricht man nicht, sagt man. Und Jesus hat sich an diese Devise überhaupt nicht gehalten. Der hat oft über Geld gesprochen, so auch im Predigtext für heute. Da beobachtet er Leute beim Spenden und setzt sich da extra so hin, dass er das gut sehen kann und kommentiert, was er da zu sehen kriegt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 12 ab Vers 41. Und er setzte sich dem Opferkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Opferkasten einwarf. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und warf zwei kleine Münzen hinein, zusammen so viel wie ein Groschen. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn alle haben von ihrem Überfluss hergegeben. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, gegeben, ihr ganzes Leben. Soweit dieses Evangelium. Jesus geht in den Tempel und was macht er da? Er guckt den Leuten beim Spenden zu. Er setzte sich dem Opferkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Opferkasten einwarf. Also nicht mal so ein unauffälliger Blick über die Schulter. Im Vorbeigehen, der sucht sich einen Platz, wo er das gut sehen kann, und da setzt er sich hin und guckt. Eigentlich etwas Ungehöriges. Später wurde das ausdrücklich verboten, sich in diesem Teil des Tempels hinzusetzen. Sozusagen so ähnlich, wie wir es heute kennen in der Bank oder in der Post, so dieses Schild, Diskretion, oder beim Arzt mit ein bisschen Abstand, dass man da nicht sieht und hört, was der vorher erzählt und macht. Jesus ist hier gar nicht diskret, der geht ran und guckt zu. Nun, den Opferkasten, das müssen wir uns jetzt nicht so vorstellen. Wir haben ja da hinten auch so einen kleinen Opferkasten stehen aus Pappe oder Holz. Das war ein bisschen größer im Tempel. Da gab es einen ganzen Komplex im Vorhof der Frauen. Eine Halle, da wurden die Vorräte und das Vermögen des Tempels aufbewahrt, sozusagen der Tempeltresor. Und davor gab es eine ausgefeilte Sammelanlage. Da gab es 13 große Geldbehälter, die standen alle nebeneinander. Die wurden Posaunen genannt, weil die so geformt waren. Unten waren sie breit, dass was reinpasst, oben waren sie schmal, dass man nicht reingreifen kann heimlich und sich was rausholen kann. Und dann sahen die aus wie Posaunen, die man andersrum auf den Boden gestellt hat. Und die waren mit Bestimmungszweck versehen. So ungefähr in die 5 Geld für Weihrauch und in die 9 für Holz und die 3 für Geflügelopfer. Also sozusagen ein Holz- oder Metall gewordener Haushaltsplan des Tempels. Und in der Mitte war die Nummer 6. Die war nicht für den normalen Tempelbetrieb, sondern die war nur für Gott. Da kaufte man Brandopfer, von denen nichts gegessen wurde, sodass das Ganze ausschließlich ein Opfer für Gott sein sollte. Und da stehen die Tempelbesucher nun Schlange. Und das ist jetzt die Zeit kurz vor dem Passafest. Da kamen also viele Leute nach Jerusalem, die sonst nicht da waren und wollten dann sozusagen auch ihre Jahreskollekte geben. Und da stehen die Schlange und wer dran ist, der sagt dem Priester, der da steht, in welchen der Kästen das Geld soll. Und der Priester hat es dann angesagt und reingeworfen oder dafür gesorgt, dass es in die richtige kommt. Und da sitzt jetzt Jesus und guckt zu, wie die Leute einer nach dem anderen ihr Geld in diese Spendenposaunen werfen. Und was sieht er da? Viele Reiche warfen viel ein. Die sind nicht jeden Sonntag da, kurz vor dem Passa-Pilger. Die haben sich das überlegt, die haben sich extra was zur Seite gelegt. Und man sieht, manchen von denen geht es ganz gut. Die sind offenbar gut bei Kasse. Die müssen beim Einkaufen nicht so genau nach dem Preis gucken. Und die sind auch hier bereit, ordentlich was zu geben, wenn sie zum Spenden kommen. Nicht mal so anstandshalber, so ein kleines Scheinchen, sondern auch wirklich größere Summen. Die lassen sich das was kosten. Und das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und nach einigen solchen gut betuchten Großspendern das ganze Gegenteil. Eine Witwe, sieht man auch schon an der Kleidung, ein Kleid aus dunklem Ziegenhaar, direkt auf der Haut getragen. Und das trägt sie jeden Tag, weil ein zweites hat sie nicht. Die Witwe tritt heran an die sechste Spendenposaune in der Mitte für die freiwilligen Gaben. Und da klimpert es leise. Zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta heißen die, die kleinsten, die es gibt. Vermutlich ihr Verdienst von heute. Dafür hätte sich, das lesen wir im Matthäusevangelium, einen halben Sperling kaufen können. Oder vielleicht eine Handvoll Mehl für einen Brotfladen. Also nicht so eine richtige Mahlzeit, aber immerhin so zum Überleben. Heute wären das vielleicht irgendwie 20 Cent. Die reichen bei Aldi für eine von den ganz einfachen Schrippen ohne was drauf. Zwei Münzen, alles was sie hat. Also den Zehnten davon kann sie schon mal nicht geben. Das Mindeste, zwei Münzen, das Mindeste, was physikalisch möglich wäre, wären 50%, die Hälfte. Macht sie nicht, sie wirft alles rein in das Spendengefäß mit den Opfern, die nur für Gott da sind. Mehr erfahren wir nicht von dieser Frau. Zum Beispiel, ob sie an dem Tag schon was gegessen hat, dann wäre das ihre Ration für morgen. Vielleicht hat sie auch noch nichts gehabt. Über ihre Motive, warum sie das tut, erfahren wir auch nichts. Kein Mensch hätte ihr übel genommen, wenn sie nichts gegeben hätte. Niemand hat das ausgerechnet von ihr erwartet. Von den anderen, ja, von den anderen, die sich das leisten können, wird erwartet, dass sie Witwen und Waisen unterstützen. Aber sie will es. Sie will beteiligt sein. Sie will dazugehören. Sie will nicht immer nur empfangen, sie möchte auch etwas beitragen. Etwas geben können. Sie will es sich leisten, auch mal etwas zu verschenken. Und so zur Gemeinschaft zu gehören. Und so Gott etwas zu geben. So können wir es uns jedenfalls vorstellen. Genau erfahren wir es nicht. Sie sagt ja hier nichts. Und wir erfahren, was Jesus macht. Der ist begeistert von dieser Frau. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Mehr als alle anderen. Das ist natürlich nicht zahlenmäßig gemeint. In der Jahresabrechnung des Tempels schlagen die zwei Kupfermünzen nicht zu Buche. Zwei Lepta, 20 Cent mehr oder weniger, das spielt im Haushaltsplan einer Gemeinde keine Rolle. Was meint Jesus dann? Sie hat mehr gegeben als die anderen. Wieso sagt er das? Nun, er begründet das, denn alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, gegeben, ihr ganzes Leben. Die vorhin, die wir beobachtet haben, ja sicher, die haben viel gegeben. Aber die haben auch viel. Die essen sich satt, die können sich ordentlich anziehen, die haben ein Dach über dem Kopf. Und wenn sie das alles bezahlt haben, dann haben sie immer noch was übrig, was sie nicht unbedingt zum Leben brauchen. Das ist Überfluss. Nicht unbedingt, dass jemand im Geld schwimmt und überhaupt nicht weiß, wohin damit, aber da ist noch was da, wenn alles, was man unbedingt zum Leben braucht, bezahlt ist. Und davon haben sie gespendet, von diesem Überfluss. Vielleicht sogar ziemlich viel davon. aber es geht nicht an ihre Substanz. Die müssen deswegen nichts Wesentliches entbehren. Die müssen deswegen nicht enger wohnen oder können sich nur ein kleineres Auto leisten oder überlegen, esse ich heute ordentlich oder spende ich was? Nee, die können sich beides leisten. Das macht für sie nicht einen wesentlichen Unterschied. Für diese Frau macht es ja wohl einen Unterschied. Die hat keinen Überfluss. Die hat nicht mal gerade so viel, dass es gerade so reicht, dass sie sich gerade so satt essen kann. Die lebt im Mangel. Jeden Tag muss sie sehen, ob sie genug hat, um was zu essen, um sich satt zu essen. Und davon hat sie etwas gegeben, von dem, was schon so nicht für das Allernötigste reicht. Und nicht nur etwas davon, sie hat sogar alles gegeben, was sie gerade hatte. Ihr ganzes Bios steht dann. Ihren ganzen Lebensunterhalt oder auch ihr ganzes Leben. Das Wort ist doppeldeutig. Soweit die Geschichte, so endet sie. Soweit, so klar. Nun die Frage, was will uns Jesus mit dieser Einschätzung sagen? Wir haben ja gehört vorhin, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Da fällt ein Licht auf unser Leben, da fällt ein Licht auf unseren Weg, den wir gehen sollen. Meines Fußes Leuchte. Gucken wir mal, welches Licht aus dieser Geschichte auf unser Leben fällt. Was sollen wir mit diesem Urteil anfangen, das Jesus hier trifft? Was ändert das an unserem Leben? Das sagt er ja nicht mehr. Das bleibt offen. Eine offene Geschichte. Will Jesus vielleicht sagen, also Gott schaut nicht auf die absolute Höhe von dem, was jemand gibt, sondern er sieht das Ganze in Beziehung, relativ. Der misst uns an unseren Möglichkeiten. Und deshalb ist das kleine Opfer der Armen genauso viel wert, vielleicht sogar mehr wert, als die große Spende der Leute, die Überfluss haben. Nun, das wäre nichts Neues. Das haben viele Lebenslehrer gesagt, römische, griechische, jüdische. Das war Allgemeingut, sogar ein Sprichwort. Die Juden sagten, je nach dem Kamel die Last. Starkes Kamel, große Last, kleines Kamel, kleine Last. Gott misst uns an unseren Möglichkeiten und das steckt zweifellos drin. Aber das kann ja noch nicht alles sein. Oder ist es ein Beispiel zur Nachahmung? Guckt mal, diese Witwe, die gibt alles, was sie hat. Macht ihr das doch genauso. Ein Christ soll alles hergeben. Ich will nicht zu schnell sagen, das ist natürlich nicht gemeint. Vom reichen Jüngling hat Jesus genau das verlangt. Er sagt, geh hin, verkauf alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Und der geht nicht hin, sondern der geht weg. Andere haben das gemacht, alles hingeben und Jesus folgen. Und quer durch die Kirchengeschichte kommt das immer mal wieder vor, dass ein Christ so eine Berufung von Gott hört und ihr folgt. Prominentestes Beispiel vielleicht ein reicher Kaufmannssohn namens Franz aus dem kleinen Ort Assisi. Das sind besondere Berufungen. Das ist nicht die Regel für alle. Und hier steht auch nicht, nun gehe hin und tue desgleichen. Wie Jesus sagt, als er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Und auch die Witwe hat das sicherlich nicht jeden Tag so gemacht. Dann wäre sie ja verhungert. Also ein Gebot ist das nicht. Oder geht es vielleicht um unsere Gesinnung beim Geben? Dass es auf die Motive ankommt, warum jemand gibt. Die innere Freiheit, alles auch loslassen zu können. Dankbarkeit gegen Gott. Motive sind wichtig. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es nichts nütze. Schreibt Paulus an die Korinther im Kapitel 13. Und da sagt er, opfern auch viel und alles opfern taugt nichts, wenn es nicht aus Liebe kommt. Aber hier lesen wir nichts von Motiven. Wir lesen nichts von innerer Gesinnung. Wir sehen nur das Verhalten der Frau. Wir lesen nur von dem, was sie tut. Also gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken, wo wir uns wiederfinden könnten in dieser Geschichte. In der Witwe, die so gut wie nichts hat, eher nicht. Da geht es uns besser und dafür können wir dankbar sein. Dann noch eher in den Reichen, die aus ihrem Überfluss geben. Und da dürfen wir eben nicht die heutigen Maßstäbe anlegen. Die geben nicht aus ihrem Luxus, sondern da gilt erstmal, sie haben ein Dach über dem Kopf, sie haben genug Wasser, sie haben genug Brot, sie haben etwas zum Anziehen, satt, warm und trocken. Das ist das Notwendige, mehr nicht. Was darüber hinaus ist, ist Überfluss. Bei uns kommt meistens noch ein bisschen mehr dazu. Wir hätten auch gerne Wasser, Strom, Telefon, Heizung. Aber wenn wir das alles haben, dann ist meistens immer noch was übrig, womit wir uns noch was anders leisten können. Insofern geben wir, wenn wir etwas geben, meistens aus unserem Überfluss in diesem Sinne. Vermutlich ist niemand unter uns, der überlegen muss, was mache ich, werfe ich heute was ein oder esse ich was zum Mittag. Wir können uns beides leisten. Und das ist auch überhaupt keine Kritik, auch wenn Jesus, wenn das hier berichtet wird von Markus und viele Reiche warfen viel ein. Das ist einfach eine Feststellung, so ist das. Die kriegen keine schlechten Zensur, diese Reichen. Nicht mal eine Andeutung, die hätten mehr geben müssen. Nein, da wird gesagt, die warfen viel ein, die haben viel gegeben. Das wird anerkannt, ausdrücklich. Das sind Menschen, die verbrauchen nicht alles, was sie haben, selbstverständlich für sich. Das machen viele, auch viele, die viel haben. Verbrauchen alles für sich und sagen dann, oh, hätte noch ein bisschen mehr sein können. Sondern das sind Menschen, die verzichten auf manches, die geben viel von dem ab, was sie haben, wofür sie gearbeitet haben, wofür sie sich gemüht haben. Und der Tempel lebt davon. Die Gemeinden, die leben von Leuten, die abgeben von ihren Mitteln, die sie auch für sich verbrauchen können. Viele soziale Einrichtungen würde es nicht geben ohne solche großzügigen Geldgeber, die Geld, das sie entbehren können, nicht einfach auch noch verbrauchen oder aufheben, sondern sich davon trennen und damit Gutes tun. Das ist gut und das verdient Dank und Anerkennung. Aber die Witwe, was die gemacht hat, sagt Jesus, das ist noch mehr. Und wir wollen sehen, welches Licht fällt aus diesem Evangelium, aus dieser Geschichte auf unser Leben. Was nehmen wir von ihr mit in unsere Situation? Ich möchte drei Dinge nennen. Das erste, es kann uns helfen, neu zu lernen, Gottes Maßstäbe sind nicht unsere Maßstäbe. Gott ist doch unendlich weise. Der müsste doch die Dinge so zumindest ziemlich ähnlich sehen wie ich. Ups, so würden wir das natürlich nicht sagen. Vielleicht nicht mal denken, aber so ein bisschen manchmal vielleicht doch. Manche Dinge sind doch auch klar, da gibt es doch auch nichts zu diskutieren. Zum Beispiel ist es nicht enorm beeindruckend, wie Leute sich ihren Glauben richtig was kosten lassen. Ja, das ist es. Das ist beeindruckend. Aber kommt mal her, sagt Jesus, ich sag euch was, was Gott noch viel mehr beeindruckt. Gott sieht tiefer. Gott hat abgestufte Maßstäbe. Der schert nicht alle über einen Leisten. Der misst uns an dem, was wir vermögen. Und in Sachen Geld ist es durchaus eine Gewissensfrage an die mit dickerer Brieftasche. Und andererseits auch eine Ehrenrettung für die, die knapp dran sind und darum auch finanziell weniger beitragen können. Gott hat sehr differenzierte Maßstäbe, der weiß wohl, was er von jedem von uns erwarten kann. Und das gilt nicht nur beim Geld. Gott weiß, dass die 3 in Mathe von einem Kind, dem es wirklich schwerfällt, mehr zählt als die 1 von einem, dem alles im Schlaf zufällt. Gott weiß, dass ein Mensch mit natürlichem Charme es leichter hat in Beziehungen zu anderen. Der muss sich da gar keine große Mühe geben. Als jemand, der gehemmt ist oder vielleicht ein bisschen ungeschickt. Und dem fällt es viel schwerer, mit anderen umzugehen und Freunde zu finden. Und Gott weiß, dass einer, der eine schwere Jugend hatte, an Dingen scheitert, die ein anderer mühelos bewältigt. Gott weiß, dass Leute in einer verzweifelten Lage mit dem Gesetz in Konflikt kommen, die unter anderen Bedingungen niemals straffällig geworden wären. Und das Umgekehrte gilt wahrscheinlich auch. Gott hat klarere Augen als wir und gütigere Augen. Also Vorsicht mit Bewertungen, da liegen wir oft ziemlich daneben. Und wenn schon, dann wollen wir versuchen, unsere Bewertungen so nah wie möglich an den Maßstäben Gottes zu halten. Dann liegen wir manches Mal ein bisschen weniger daneben. Also das erste, Vorsicht beim Bewerten. Das zweite, Licht aus dieser Geschichte, Vertrauen statt Sorge. Es steht nicht da, woraus diese Frau gehandelt hat. So ein Handeln kann ja unterschiedliche Gründe haben. Und das kann auch religiös überspannt sein. Oder das kann darauf aus sein, dass andere das sehen und dass ich bewundert werde. Oder so eine Art Selbstbestrafung. Ich muss mir was Schlechtes tun, weil ich irgendwas gemacht habe. Aber Jesus sieht tiefer. Der sagt, das, was sie getan hat, das ist gut, das hat Gewicht. Die Frau hat umgesetzt, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Sorget nicht, um diese Dinge wird sich Gott alles kümmern. Dieses Vertrauen atmet die Art des Reiches Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach dem, was Gott wichtig ist. Dann kümmert sich Gott um die Dinge, die euch wichtig sind. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Nicht aus Leichtsinn oder aus Verdrängung, sondern aus Vertrauen zu Gott. Vertrauen statt Sorge, Vertrauen statt Angst. Sie braucht nicht ängstlich darauf bedacht zu sein, dass sie auch nicht zu kurz kommt, obwohl sie wirklich Grund dazu hätte. Sich immer sorgen macht unfrei. Wer sich immer sorgt, kann sich schwer an eine große Sache verlieren. Zum Beispiel an Gott. Diese arme Witwe, die kann das. Die ist so frei. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, gegeben. Ihr ganzes Leben. An diesem Tag hat sie buchstäblich ihr Letztes gegeben. So viel ist Gott ihr wert. Das sieht nicht nach viel aus, aber Gott macht etwas draus. Ein Frühstück für zwei Handwerker, 5 Brötchen, 2 Fische, ist nicht viel. Aber Jesus macht was draus, macht Tausende damit satt, wenn wir es ihm geben. Vertrauen statt Sorge, das macht einen Unterschied. Das dritte Licht aus diesem Evangelium auf unser Leben, Hingabe. Ihre Hingabe macht das so wertvoll, was sie hier tut, was sie gegeben hat. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, gegeben, ihr ganzes Leben. Ihren ganzen Bios, ihren Lebensunterhalt, ihr ganzes Leben. Das ist bewusst so doppeldeutig. Als Paulus für Jerusalem sammelt, für die Gemeinde in Jerusalem, die in finanzielle Nöte gekommen ist, da berichtet er von Mazedoniern, die beim Geben dafür vorbildlich sind. Und da schreibt er, 2. Korintherbrief, sie taten noch mehr, als ich gehofft hatte. Sich selbst gaben sie zuerst dem Herrn und dann uns, wie es der Wille Gottes war. Er sagt, diese Leute, die haben sich selbst dem Herrn gegeben. Und das war das Entscheidende, das ist das Entscheidende, Hingabe. Und das prägt dann auch ihren Umgang mit Geld. Da waren sie dann auch sehr großzügig. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst gaben sie sich selbst dem Herrn. Die haben sich nicht mit einer großen Kollekte freigekauft und dann konnten sie ansonsten machen, was sie wollten. Das war kein Ersatz für Hingabe, sondern das war eine Folge von Hingabe, das war ein Teil davon. Und dann hat das Gewicht. Dann sind zwei kleine Kupfermünzen unendlich wertvoll für Gott. Hingabe. Die hat ihren Preis, die können wir nicht so nebenbei bestreiten. Da reicht es dann nicht, etwas von dem Überfluss zu geben, von dem, was übrig ist, wenn wir uns dem Herrn hingeben. Gott will unsere Substanz, uns selbst, unser ganzes Leben. Das zuallererst. Gott geht es doch nicht um dein Geld. Dem geht es um dich. Und dass wir dann Gott auch unsere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Zeit, Mitarbeit, Geld, vielleicht sich auch was trauen, was einem nicht so leicht fällt. Das kommt dann in zweiter Linie und das ist dann auch wichtig und ein Ausdruck der Hingabe. Und wenn das so komplett fehlen würde, wäre das auch nicht sehr glaubwürdig. Also Hingabe hat ihren Preis, auch den, wenn wir uns hingeben, haben wir nicht mehr alles in der Hand. Dann haben wir nicht mehr alles unter Kontrolle. Dann ist uns nicht mehr alles sicher. Hingabe statt Sicherheit. Das ist Glauben. Das ist das Zentrum von Glauben. Wer sein ganzes Leben Gott ausliefert und alles andere ihm überlässt, das ist ein Mensch, der glaubt. Hier hast du meine letzten zwei Kupfermünzen. Hier hast du mich. Bei der Witwe war es die Sicherheit, heute etwas zu essen zu kriegen, die sie gegeben hat. Bei mir ist das etwas anderes. Bei dir ist es etwas anderes. Situationen, in denen wir gefragt sind, was ist Gott dir wert? Und manchmal können wir in Situationen kommen, da werden wir vielleicht härter gefragt, hast du Gott wirklich lieber als Punkt, 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 als dieses Punkt, Punkt, Punkt. Unser Gehorsam kann in Frage gestellt sein durch verlockende Alternativen. Hingabe statt Sicherheit. Dafür ist diese Witwe den Jüngern ein Vorbild, dass sie sagt, komm mal her, guck mal. Alles, was sie hat, gehört Gott. Alles, was sie hat und ist, so dass er darüber verfügt. Und das Paradoxe, so ein Leben mit Hingabe macht nicht arm und düster, sondern macht intensiv und lebendig. Hingabe statt Absicherung, das ist das Dritte, was wir von dieser Frau lernen können. Und jetzt kommt noch ein kleiner Bonuspunkt außerhalb der Zählung, der wird auch nicht in so eine Zahlenreihe reinpassen. Was die Witwe macht, ist schon irgendwie auch schräg. Übertrieben, irgendwie verrückt. Und Jesus sagt nicht, Leute, Achtung, muss ich euch jetzt mal warnen, ihr treut religiöse Schwärmerei. Der sagt, guckt doch mal, Leute, toll, diese Frau. Ich glaube, Jesus hat was übrig für Christen, die immer mal auch was Verrücktes tun. Für die normal sein, im Durchschnitt sein, seriös wirken, nicht der allerhöchste aller Werte ist. Die bunt und schräg sind und manchmal auch was Unvernünftiges machen. Wie zum Beispiel Maria, die ein Jahresgehalt auf den Kopf haut, was sie auch später wirklich braucht, und Jesus salbt. Und dann ist es weg. Und die anderen sagen, wie konnte sie nur? Wenn ich mir die Gleichnisse von Jesus ansehe, das sind gerade unter den Sympathieträgern oftmals eine Menge schräger Vögel. Freaks. Nicht ganz astrein. Und jedes Mal sagt Jesus, guck mal, ist das nicht schön? Davon könnt ihr was lernen. Also die Zusatzzahl, wir brauchen mehr Christen, die gelegentlich auch mal was Verrücktes machen. Und ich denke, es gibt noch einen Punkt, warum Jesus persönlich von dieser Frau so begeistert war. Das Thema alles opfern, das ganze Leben geben, sich Gott anvertrauen in der ganzen Existenz, ohne zu wissen, was daraus folgt, darauf bereitet Jesus sich gerade vor. Auf diesem Weg ist er auch. Das ist das Passa, das er nicht überleben wird. Auf diesem Weg ist er auch. Und er erkennt diese Frau. Sie gehört zu ihm. Sie ist seine Schwester. Eine offene Geschichte, die unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen Unterschiedliches sagt. Und so kann es etwas ganz Unterschiedliches sein, was Jesus heute mir damit sagen will, was er heute dir damit sagen will. Vielleicht Vorsicht mit Bewertungen. Gott hat andere Maßstäbe, differenziertere. Im Blick auf andere, im Blick auch auf dich selbst. Vielleicht ist es das. Oder die Ermutigung, lass deine Sorgen fahren und lerne Gott zu vertrauen. Vielleicht ist es das. Oder die Herausforderung, Hingabe statt Absicherung. Was hält dich fest? Was hindert dich an der Hingabe, die das Leben unsicherer macht und lebendig und intensiv? Und die Ermutigung, lass los, was dich festhält und trau dich. Vielleicht auch ganz simpel die Anregung, den Umgang mit Finanzen entsprechend dem Bekenntnis, das wir alle in der Taufe abgelegt haben, zu gestalten. Gott zu prüfen, ob er uns wirklich versorgt, wenn wir zum Beispiel den Zehnten geben, wie es im Buch Maleachi heißt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Oder die Erlaubnis, du darfst manchmal schräg und ein bisschen verrückt sein, schillernd und gut. Eine offene Geschichte, vielleicht ist es auch noch ganz was anderes. Was davon für dich ist dein nächster Schritt hinter Jesus her? Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Und wenn du ihn fragst und ihm zuhörst, dann wird er es dir zeigen. Amen.